Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler.
Willkommen, liebe Hörer. Wir sitzen bereits wieder am Wörthersee. Der Frühling wird allmählich vom Sommer abgelöst. Es ist noch früh am Morgen.
Und die Vöglein sind schon da.
Sie piepen.
Ja, ich mag diese Atmosphäre hier, wenn ich so über diesen wobenden See blicke. Ist schon etwas anderes, als im Büro zu sitzen.
Ja, und passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Ja. Wie finde ich in meine Mitte? Doch bevor wir zu unserem Thema heute, also in unsere Mitte finden, hast du uns ja etwas mitgebracht, Michael.
Jawohl.
Einige Hörer werden sich freuen.
Ja.
Vor allem die, von denen die Fragen sind.
Richtig. Es geht um Ihre Rückmeldung. Also grundsätzlich voraus vielen Dank an die, die uns geschrieben haben.
An die, die uns hören.
Danke dir für die Einleitung.
Ich danke dir für die Technik, die du bereitet hast.
Ja, das ist ganz großartig. Ich nenne die Leserbriefe, die wir bekommen, ich nenne das jetzt Leserbriefe, das sind Lesermails oder irgendwelche Bekundungen, die auf unterschiedliche Art und Weise zu unseren Ohren dringen, die nenne ich liebevoll den lebendigen Dialog.
Oh, da habe ich ja gleich ein schönes Bild.
Ja, doch, das ist mir ganz wichtig. Also wir sehen Sie nicht und Sie sehen uns nicht und gleichzeitig sprechen wir nicht. Und dennoch können wir durch solche einfachen Dinge hier einen Dialog betreiben, den ich also für wirklich wertvoll erachte. Und ich gehe davon aus, dass manche Fragen, also einmal sehen wir ja, Fragen wiederholen sich. Und ich gehe davon aus, dass Fragen, die jemand stellt, ein anderer oder eine andere auch hat und sich dann freut, dass jemand diese Frage gestellt hat.
Ja.
Und so profitieren ja alle.
Ja.
Und deswegen finde ich diese liebevolle Bezeichnung lebendiger Dialog ganz passend und korrekt.
Prima, dann gestalte ihn mal lebendig und verrate uns was.
Henriette schreibt uns einen schönen Vergleich aus ihrer Sicht. Und zwar geht es hier um das Thema aus unserer Folge mit dem Selbstbetrug. Da ging es darum, den Selbstbetrug erstmal kenntlich zu machen, ihn wahrzunehmen, gibt es ihn überhaupt oder gibt es ihn nicht. Und eines dieser zum Selbstbetrug gehörigen Themen war der positive Stress. Und Henriette schreibt, also wenn Stress eine körperliche Belastung ist, dann wäre positiver Stress wie ein positiver Beinbruch.
Ja.
Sie schreibt, hey, ich habe mir das Bein gebrochen, macht allerdings nichts, es ist ein positiver Bruch.
Ob das jemand schon mal so gesagt hat? Chuck Norris vielleicht.
Ja, Chuck Norris hat das bestimmt schon so gesehen.
Ah, gut.
Ich finde diesen bildhaften Vergleich finde ich schön.
Das ist schön, ja wirklich. Vielen Dank an der Stelle, Henriette. Und zur gleichen Folge schrieb uns auch ein F.K. Also F sieht das nämlich ganz anders und schrieb uns davon, dass er für seine Kunden gerne die kniffligen Probleme beim Küchenkauf löst. Ich vermute jetzt mal, dass F.K. In einem Möbelhaus oder Küchenfachgeschäft arbeitet. Und er oder sie schreibt nämlich, dass es ihm etwas gibt, wenn das Endergebnis dann stimmt und sich die Kunden voller Freude natürlich bedanken bei ihm. Also das ist so eine Art Stress, die F. als positiv wahrnimmt.
Genau, das ist ja genau das Thema, um was es geht. Wir haben da in diese Richtung andere ähnlich lautende Zuschriften bekommen, die eher sich vom positiven Stress nicht lösen wollen und sagen, das treibt mich ja an. Und deswegen wollen wir da noch einen deutlicheren Blick auf der sprachlichen Ebene auf das Wort Stress geben. Also aus dem gekürzten englischen Wort Distress, Sorge, Kummer, entwickelte sich in Englisch das Wort Stress.
Mhm.
Wir haben das besprochen, es geht um zum Beispiel den Schmied, der das Metall stresst. Er stresst es, um es formen zu können. Dabei ist er natürlich auch im Stress, denn er achtet ja darauf, dass er die Form bekommt und gleichzeitig das Metall jetzt nicht überstresst, sonst bricht es. Und dann wäre seine Arbeit dahin. So, und die Bedeutung eben dieser erhöhten Beanspruchung, eine starke Belastung physischer oder psychischer Art, wurden laut Duden von dem Mediziner Hans S. geprägt. Das S. habe ich so gewählt, weil ich den Namen nicht weiß, wie der ausgesprochen wird. Ich würde auf Verdacht sagen Selü. Selü, Hans Selü. Das mag sein, dass ich das falsch ausspreche oder das.
Gut, worum es uns ja an der Stelle geht, ist, denn wir betrachten ja die Worte und unser Heimspiel ist die Kommunikation. Und was wir klar machen wollen, herausstellen wollen einfach, ist, dass rein durch das Wort positiv, also das einzufügen, es ist und bleibt ein Stress. Stress ist Stress. Auch wenn wir davor sagen und das kleine Wörtchen positiv einfügen, ändert es nichts an den Folgen. Sonst, ja.
Könnten wir Kokain auch positiv herstellen?
Ja, zum Beispiel.
Das wäre doch mal was.
Ja, bleibt trotzdem Kokain, alle positiv. Ne? Und die Folgen bleiben auch gleich.
Ja, das war jetzt ein drastisches Beispiel. Wobei,
ich glaube, es ist nun deutlich.
Ja, auf der anderen Seite, beide haben ja ein Suchtpotenzial.
Stimmt, ja.
Und Stress kann durchaus jetzt gerade bei Menschen, die da von positiven Stress bei sich sprechen, kann das etwas sein, was sie ja antreibt. Und daher finde ich, hier ist die Nähe zu dem Wort Motivation vielleicht viel passender. Bin also vielleicht statt positiv gestresst, bin ich vielleicht hochmotiviert.
Ja, wenn wir das nochmal von dem Blickwinkel des Küchenverkäufers betrachten, der oder sie mit voller Begeisterung eben an die Sache geht und den Beweggrund, also die Motivation hat, die Kunden glücklich zu wissen, dann ist es ja wirklich eine Begeisterung, die er in den Stress einlebt. Es ist allerdings dennoch so, dieser Stress, der wird irgendwann früher oder später seinen Preis fordern.
Ja. Stress. Also eine Überbeanspruchung, sobald das eben aus dieser, da kommen wir auch wieder zu unserem heutigen Thema, sobald wir aus der Mitte rausfallen. Sobald das also nicht mehr ausgeglichen ist, solange das Ganze ausgeglichen vonstatten läuft, können wir ja nicht von einer Einseitigkeit sprechen. Einseitigkeit führte, also ohne den jeweilig dazugehörigen Ausgleich, führte eben zu einer Übertreibung. Dann sind wir außerhalb der Mitte. Und der Schmied wäre an dem Punkt angekommen, an dem sich dann seine Arbeit, also zerstörend auf das Metall, auswirken würde. Es wäre also zu viel Stress auf das Metall ausgewirkt. Hätte sich zu viel auf das Metall ausgewirkt.
Ließe sich dann nicht biegen, sondern brechen. Ja. Also geht es um das Maß und Ziel, rechte Maß der Dinge, ne? Die Mitte, wie du schon sagst.
Goldrichtiges Thema für unsere heutige Podcast-Folge hier vom mitierten Wörthersee.
So, du hast, glaube ich, noch jemanden,
ja.
Der etwas...
Marianne, schrieb uns von der ansteckenden Lebensfreude, die sie bei unserem letzten Podcast mitgenommen hat. Und außerdem bekundete sie ihr ausdrückliches Interesse an der Klärung der Frage, wer bin ich? Das ist auch eine Frage, die, wer bin ich, meine ich jetzt, die öfters schon an uns herangetragen wurde, ob wir uns diesem Thema annähern wollen. Das wollen wir, das machen wir auch wieder mit einer eigenen Folge. Zunächst einmal vielen Dank für die Blumen, Marianne.
Ja, tut immer gut.
Das motiviert uns. Das motiviert uns zu weiteren Ausflügen an den Wörthersee. Und zum Thema, wer bin ich? Ein ganz kurzer Einblick aus Sicht der Hüpfstrategie. Sie wissen, dass wir bei der Hüpfstrategie die einzelnen Ebenen des Menschen gewissenhaft beleuchten. Also dafür verschiedenen Ebenen meinen wir, in der Hübschstrategie nehmen wir das ja in Einzelteile, den Mensch. Also setzen ihn in Einzelteile. Da haben wir einmal das Ego, dann haben wir eine Seele, dann haben wir einen Geist. Das sind ja verschiedene Ebenen. Sie sind miteinander verbunden und am Schluss harmoniert das in einem. Wir sehen mit unseren Augen nur die grobstoffliche Hülle unseres Gegenübers. Alle anderen Ebenen hat er ja natürlich mit dabei. Und diesen, wir nennen das ebenenübergreifenden Blick, pflegen wir ja bei der Hüpfstrategie. Und die Erklärung des eigenen Ichs wird dann sinnvoll, wenn wir die Frage jetzt eben nicht vom Ego beantworten lassen. Das ist eine vielleicht eher unübliche Sichtweise, denn natürlich ist das Erste, was hier auf dieser stofflichen Ebene uns hier am nächsten steht, ist das Ego. Und wenn wir jetzt sagen, du bist jetzt mal ruhig, ist das ja eine ungeübte Vorgehensweise, kommt uns komisch vor. Das Ego steht ja auch stets bereit mit irgendwelchen Antworten, winkt schon mit dem Personalausweis auf die Frage, wer bin ich, oder mit dem Mitgliedsausweis von irgendeinem Verein oder
mein Haus, mein Boot,
ja,
mein Auto.
Ja, oder mit dem Masterabschluss oder Universitätsabschluss oder sowas, da winkt das Ego ja schon ungeduldig und sagt, da, ich habe doch die Antwort hier. Also das Ego steht da stets zur Stelle und wir wollen allerdings auf einer anderen Ebene dieser Frage nach diesem Wer bin ich, ja, nachgehen.
Dann hatten wir noch das Thema Verlust und hierzu haben uns gleich mehrere Rückmeldungen bzw. auch Fragen doch erreicht und das haben wir mal zusammengefasst für uns und geben eine allgemeine Antwort zu dem Thema. Und hauptsächlich geht es ja um die Frage, ob Verlust, also einen Verlust erspüren, erleiden, wie Sie das auch immer formulieren, nicht auch schlimmer ist als einen Gewinn.
Das war ein Ergebnis unserer letzten Folge oder vorletzten Folge, ich bin mir unsicher. Da ging es um dieses, wie wir das intensiver erleben, was wir intensiver erleben.
Dazu wollen wir heute noch einen weiteren Blickwinkel einfach ausprobieren.
Ja, genau. Denn da gibt es häufig Rückmeldungen, die sagen, ja, das ist doch auch was Schlimmes. Also ein Verlust ist doch auch schlimmer als der Gewinn. Jetzt brauchen wir hier wieder die Distanz, um uns die Fragen mit Abstand anzuschauen und eine Einordnung hinzubekommen. Wenn es jetzt also stimmt, dass Menschen Verlust intensiver wahrnehmen, dann könnten wir in der Folge davon ausgehen, dass Menschen auch intensiv Angst vor diesem Verlust haben. Soweit sind wir ja da bei der letzten Folge auch schon gekommen. Und wenn nun die Angst einen Faktor 2 bekommt im Vergleich zur Vorfreude auf einen Gewinn, dann bedeutet das ja im Endergebnis, mit je mehr, was ich, sagen wir mal, grobstofflich habe, desto höher steigt die Angst, das wieder zu verlieren, dieses Haben zu verlieren. Die Folge wäre, dass wir womöglich dem bisher geglaubten Ziel, ich brauche nur genügend Anreicherung oder Ansammlung von XY, ich brauche nur eine genügende Ansammlung von materiellen Gütern oder von einer Währung und dann käme ich an den Punkt der Freiheit, wo es also diese Last nicht mehr zu tragen gilt. Die Last, habe ich denn genug? Reicht das denn? Denn dieser Punkt wäre dann nicht zu erreichen, wenn dazu gleichzeitig exponentiell die Angst vor dem Verlust des angesammelten scheinbaren Reichtums dann mit anstiege. War das jetzt zu kompliziert?
Also wir können, glaube ich, klarstellen, Angst ist stets ein schlechter Ratgeber. Hier können wir auch einen Tipp mitgeben.
Ja.
Da lief mir kürzlich über den Weg, unser Gehirn, also das menschliche Gehirn, könne Angst und Dankbarkeit nicht gleichzeitig denken. Also der Mensch kann das nicht gleichzeitig tun.
Eine perfekte Überleitung für unser heutiges Thema in die Mitte kommen.
Nur den Tipp lass uns noch mitgeben.
Ja, also Entschuldigung.
Der Tipp besteht ja darin, wenn ihr also das nächste Mal vor irgendetwas Angst habt, euch ängstlich fühlt, Sucht euch und greift euch etwas, wofür ihr dankbar seid, wofür ihr Dank empfindet.
Ja.
Denn laut dieser Wissenschaft geht das mit dem Gehirn dann schon mal nicht. Das heißt, die Angst ist dann erstmal für den Moment weg. Kommen wir zu unserem heutigen Thema.
Ja, ich fand das jetzt eine gelungene Überleitung zu unserem Thema, wie finde ich in meine Mitte? Ich habe ja jetzt schon diese Überleitung so angedeutet mit dem, habe ich denn dann da genug? Diese Frage nach dem Genug wäre ja die Frage nach der Mitte. Denn das Genug ist die Mitte.
Genug ist genug.
Genug ist genug. Wer also genug hat, wer genug ist, wer, weiß ich nicht, sich genug bewegt, ist in der Mitte. Genug ist also, ist schon dieser Punkt. Und je mittiger wir da sind, desto weniger rutschen wir natürlich auch in dieses, wie du das so schön beschrieben hast, Empfinden einer Angst, was gleichzeitig die Dankesempfindung ausschaltet. Denn die Dankesempfindung ist ja dann...
Sie hat keinen Platz.
Ja, sie hat ja keinen Platz. Es, so wie du das jetzt schon dargelegt hast, das ist schon rein von unserer Hirntätigkeit her derzeit nicht funktioniert. Und Angst gibt es ja in, weiß ich nicht, wie vielen Variationen, Varianten, Kombinationen. Ich glaube nicht, dass es so das einfach ist, es auf ein Blatt Papier zu bringen, welche verschiedenen Ausarbeitungen es da gibt.
Also, das Neue heute, wie finde ich in meine Mitte? Wir haben 3 Tipps dafür. Sie sind alle hilfreich, um zum Beispiel wieder in die Fassung zu kommen. Also wir kennen das, ich kenne das, wenn mich etwas aus der Fassung bringt, obgleich das jetzt etwas Positives oder Negatives ist. Also ich einfach spüre, oh, mein Körper ist in Wallung, da steigt der Puls und ja, ich bin nicht in meiner Mitte. Dann helfen mir 3 Dinge. Das eine ist das Atmen. 3 bewusste Atemzüge.
Das Problem wegatmen?
Ah, das Problem eratmen.
Hm.
Es hilft immer. Also klar, das kennen wir, es ist ja allgemein verbreitet, tief einatmen, tief ausatmen. Ich sage bewusst, bewusste Atemzüge.
Ja.
Spüren, wie die Luft einströmt, wo sie hingeht und wie sie ausströmt. Denn das schafft uns einfach erstmal eine Distanz und somit eine Klarheit über unsere eigenen Emotionen.
Ja, eine Distanz ist ja, wie Sie schon alle von mir wissen, mein jetzt im Moment gerade Lieblingsspielzeug. Distanz aus der Hüftstrategie meine ich jetzt. Finde ich das also ganz großartig. Ich glaube, dass eine Übung des Atmens da viel Wirkung hat. Und ich glaube, dass dieses Atmen, ich meine das jetzt wirklich so, also etwas wegatmen, dass das mit Übung immer besser gelingen wird.
Ja, das lässt sich üben.
Also wer das dann gut kann, der schafft es dann vielleicht auch irgendwann mal einen ganzen Vormittag, die Dinge, die da kommen, abzuatmen, bis eben...
Ich erinnere dich dann nächsten Montag wieder dran.
Ja, bitte. Das leg mir gerade einen Zettel hin.
Der zweite Tipp, doch, Zettel mag ich sowieso. Ja. Also bitte, kauft euch gerne Post-its. Schreibt Atmen drauf. Und am besten so, ja, vielleicht an den Bildschirm, an den Computerbildschirm oder so. Naja, gut, der zweite.
Oder ins Auto.
bevor ihr auf die Autobahn fahrt. Gut, der zweite Tipp ist auch ein körperlicher.
Hier geht es um die Körperhaltung, die auf sprachlicher Ebene eine klar bezeichnende Weise hat. Die Körperhaltung, also es geht um den aufrechten Stand. In dem Augenblick, wo wir jetzt aus der Mitte rauskommen, also sagen wir mal aktuelle Situation, die Mitte ist verloren.
Mir wurde die Vorfahrt genommen.
So, entweder ist jetzt die Mitte in die Richtung verloren, dass die Motivation scheinbar sich aufgelöst hat. Sie ist nicht mehr da. Also schlägt das in die eine Seite. Es gibt keinen sichtbaren, erlebbaren Grund mehr, um jetzt weiterzumachen. Oder auf der anderen Seite, es gibt eine Art Übermotivation. Jetzt zum Beispiel wegen einer Provokation, die dazu ausreicht, jetzt in irgendeiner Weise überzureagieren, wütend zu werden oder wie auch immer. In dieser Situation wird sich dieses Aus-der-Mitte-Fallen auf die Körperhaltung irgendwie ausdrücken. wie kommen wir da wieder raus, wenn wir jetzt also von einer Ebene auf die andere Ebene wollen, dann machen wir erstmal die grobstoffliche Ebene wieder gerade. Wie geht das? Aufrecht. Erst wieder aufrecht hinstellen.
Beide Füße auf den Boden.
Richtig. Aufrecht Erden. Hinstellen. Erden und die Arme nicht überkreuzen.
Es kruschelt, wir machen es jetzt gerade.
Ja. Das ist ein Punkt, der ist
hilfreich.
Hilfreich und augenblicklich. Wird womöglich sich sogar automatisch mit deinem ersten Punkt schon einstellen. Denn durch dieses bewusste Atmen nehmen wir ja eine ganz andere Körperhaltung ein als beim Hupen im Auto. Also beim Hupen im Auto.
Mit dem hocherroteten Kopf, der nach vorne geneigt ist.
Ja, das ist eine andere Körperhaltung, ist eindeutig.
Nur es geht auch beim Autofahren, oder? Also wir müssen ja nicht stehen dafür.
Ja, nein.
Beim Autofahren auch. Wir setzen uns gerade hin, beide Füße auf den Boden.
Ja, natürlich, das geht. Gleichzeitig allerdings, wenn es jetzt aus dem Auto rausginge, um diese Atemübung zu tun, ich weiß jetzt nicht, welche Beispielsituation wir da jetzt nehmten, nur sagen wir mal, das ginge und es gäbe jetzt die Möglichkeit, aus dem Auto am Rastplatz oder wo auch immer auszusteigen und sich zum Atmen gerade zu machen, also eine aufrechte Haltung einzunehmen, dann wäre das ja wieder ein Gewinn zur Distanz. Also raus aus dieser Situation, raus aus diesem, was jetzt im Moment gerade so aussieht, als würde uns das den Boden unter den Füßen wegziehen.
Schönes Bild, ja. Der Boden ist nämlich da, der ist stets da, also Füße auf den Boden.
Und jetzt kommen wir zur Bezeichnung, zur sprachlichen Namensgebung dieses Aufrechtstehens, dieses Tipps 2. Das ist Wohlstand.
Alle wollen Wohlstand.
Ein Wohlstand haben. Wohlstehen. Sicher stehen. Geerdet sein. Das ist zum Wohlstand. Und ich sehe Wohlstand auf der sprachlichen Ebene ganz nah bei dem Wort genug verortet.
Und schließt wieder einen Ring, ja. Ja, das finde ich gut und passend. Der Wohlstand. Wohlstand. Mal ganz anders, vermutlich für einige unserer Hörer. Okay, der dritte Tipp, und hier steigen wir auch groß in das Thema Kommunikation und Sprache ein. Der heißt ganz einfach, lebet der Gegenwart. Oder manch anderer Poet nannte es, tue, was du tust. Leben im Jetzt, so können wir das nennen. Worum geht es?
Gegenwart ist die Mitte aus Vergangenheit und Zukunft.
Also, wie finde ich meine Mitte? Ja, die Vergangenheit, die ist vergangen. Ich kann sie nicht mehr ändern. Und die Zukunft, ja, die ist erst später. Die wird erst morgen beginnen, übermorgen, nächstes Jahr. Und dann ist die Gegenwart.
Da will ich noch ganz kurz etwas einflechten aus der Hüb-Strategie. Christian, unser Illustrator, zeichnete uns eine Landkarte für die verschiedenen Gebiete, in denen sich Menschen gerne aufhalten, wenn sie vielleicht jetzt gerade nicht in ihrer Mitte sind. Und auf dieser Landkarte ist eine Insel. Das ist die Wenn-Dann-Insel. Also die Wenn-Dann-Insel bezeichnet solche Aussagen wie, wenn ich mal im Lotto gewonnen habe, dann geht es mir gut, dann werde ich glücklich. Wenn ich einen neuen Chef habe, dann gehe ich wieder gerne zur Arbeit. Wenn nicht.
Also immer an eine Bedingung geknüpft.
Genau. Diese Wenn-Dann-Insel zieht uns aus der Gegenwart heraus und lässt uns in eine Fantasie gleiten, in der wir glauben, das ist jetzt hier das erklärte Ziel und da geht es jetzt eben hin. Ich rede jetzt nicht konkret gegen irgendwelche Ziele. Auch das Thema werden wir noch aufgreifen mit dem Ziel. Ich rede jetzt im Moment erstmal davon, dass dieses Wenn-Dann-Muster ein Punkt ist, der dazu verleitet, aus der eigenen Mitte, aus dem Jetzt-Erleben rauszukommen.
Also wieder zurück zum Weg ist das Ziel. Das ist ja auch so ein schönes philosophisches Bild. Ne? Weg ist das Ziel. Ja.
Der Weg ist das Ziel. Da kommen wir dann bei der Podcast-Folge dazu, wenn es um diese Ziele geht. Denn der Weg ist vielleicht viel wertvoller als das Ziel.
Maybe, ja. Gut, wir können aus dem Kommunikationstraining, aus dem Einsatztraining uns hier bedienen mit einem Hilfsmittel, um hier auch ganz einfach sprachlich wieder zurück in die Gegenwart zu finden.
Ja, hol uns mal in die Gegenwart.
Ja, was sind wir denn, wenn wir in der Gegenwart sind? Dann sind wir, dann bin ich bin präsent. Jetzt hat das Wort ja gleich mehrere Bedeutungen. Also ich bin präsent oder ich habe ein Präsent für dich. Das wäre jetzt wieder was Ähnliches. Nur darauf wollen wir nicht. Wir wollen dahin, dass wir präsent sind. Ich präsentiere dir jetzt etwas und das darfst du für die Hörer präsentieren.
Ja, Präsenz. Sich selbst wieder wahrnehmen. Kommen wir am Schluss auch wieder, wenn wir ganz ursprünglich hintergehen, zu der Frage, wer bin ich? Denn das brauche ich natürlich, um zu wissen, wer antwortet denn jetzt gerade bei dieser Frage, bin ich präsent? Das sagt vielleicht das Ego etwas anderes, als das der Geist sagt. Nur in die Präsenz komme ich auf der sprachlichen Ebene erstmal hin, dass ich tue, was du tust. Also das heißt, ich nehme auch wortwörtlich die Präsenz, das Präsens bei der Formulierung.
Wir sind hier bei der Grammatik angelangt, habt ihr es gehört?
Ja, genau. Also das ist mal das eine. Ich vermische nicht das Zukünftige mit dem Gegenwärtigen.
Das würde klingen wie?
Zum Beispiel, da sind wir ja wieder bei unserem Modalverb. Muss.
Ah ja, ich muss noch die Wäsche aufhängen später, bevor wir den Podcast online stellen.
Ich muss noch den Kunden zurückrufen, ich muss noch bei der Baustelle vorbei, ich muss noch die Mülltonne rausfahren. Das sind alles Dinge, die in der Gegenwart
nicht
jetzt
sind.
Genau, sie sind im Moment noch nicht da.
Nein, im Moment sitzen wir hier am Wörthersee.
Genau, und so vermischen Menschen gerne das Zukünftige, auf der sprachlichen Ebene meine ich jetzt, das Zukünftige mit dem Gegenwärtigen und holen sich auf der sprachlichen Ebene gesehen den Stress der Zukunft schon in die Gegenwart. Was natürlich, je dramatischer dieses zu erwartende Ereignis ist, völlig von der Gegenwart ablenkt.
Ja.
Und damit bliebe dann nur noch der Stress, den wir von vorhin schon hatten.
Von dem heißen Eisen.
Der sich auf die Zukunft bezieht und jetzt das Dramatische daran ist, dass ich ihn ja jetzt noch nicht beheben kann. Ich kann ihn nicht ausstellen. Also den Stress von der Steuererklärung, die ich in 3 Wochen tun will, den kann ich ja jetzt noch nicht beheben. Auch wenn ich das jetzt schon sehe, dass das womöglich Stress auslöst oder wenn ich sehe, dass die Projektsitzung nächste Woche womöglich eine Belastung ist, kann ich sie jetzt im Augenblick weder bearbeiten, noch lösen, noch sonst irgendetwas damit tun.
Also kommen wir zurück in die Gegenwart. Tue, was du tust.
Genau. Ich werde nächste Woche in der Projektsitzung meine Entwicklungen präsentieren. Punkt.
Jetzt hat Michael schön die Zukunft da reingebracht, auch auf der sprachlichen Ebene. Er hat das Futur benutzt und ist somit in der Zukunft, lässt die Sachen, die in der Zukunft geschehen werden, lässt er auch dort.
Ja.
Und kann somit hier im Jetzt bleiben. Hier im Jetzt haben wir, glaube ich, unsere 3 guten Tipps da für unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie ist es genug?
Ja, es ist rund.
Gut. Ja, wir freuen uns auf den lebendigen Dialog.
Ja, sendet uns gerne weiter eure Fragen. Erst die machen den Podcast doch lebhaft.
Ja, tatsächlich, sonst ist es ja nicht lebendig. Wir erfreuen uns jetzt weiter an dem Hier und Jetzt am Wörthersee. Sie hören schon die Vögel im Hintergrund. Es ist einfach traumhaft. Und so lassen wir jetzt auch diese Folge mit diesen Klängen ausklingen.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren